Let's Talk Why. In diesem Podcast gehen Christoph Engel und Alessandro Limentani dem Warum ihrer Gäste auf den Grund. Heute zu Gast euer Co-Host Christoph Engel.
Hallo lieber Christoph.
Hallo Alessandro.
Wir sind am Ende der zweiten Staffel angelangt und führen unser Gespräch heute wie am Ende der ersten Staffel zu zweit. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Christoph, du hast eine große Liebe für Frankreich und für die französische Sprache. Hast du eine Erinnerung daran, wie du diese Liebe zum ersten Mal in dir gespürt hast?
Ich denke, das war 2002. Ich saß mit meiner Mama im Auto und dann sagte sie mir, heute Abend läuft der erste Teil von einem Vierteiler zu Napoleon im Fernsehen.
Wie alt warst du damals?
10. Und das war damals ein sehr hochkarätig besetzter Historienfilm. Wenn ich den Leuten immer sage, Christian Clavier hat die Rolle von Napoleon gespielt, dann gucken die mich immer alle an und sagen, der hat doch bloß Asterix gespielt. Dann sage ich, nein, er hat auch richtige Rollen gespielt. Und das war wirklich ein sehr hochbesetzter Film. Gérard Depardieu hat da mitgespielt, hat den Polizeiminister Fouché gespielt. John Malkovich hat da mitgespielt als Talleyrand. Isabella Rossellini hat die Josephine gespielt. Also wirklich sehr hochbesetzt, ein sehr guter Film. Und das war mein erster Berührungspunkt mit Frankreich. Also ein historischer, wenn man so möchte. Und meine Sicht auf Frankreich oder meine Leidenschaft für Frankreich war ganz lange verknüpft mit Napoleon als historischer Figur und natürlich Christian Clavier als Person, die ihn da gespielt hat. Und das war so der Ausgangspunkt.
Was hat dich an Napoleon so fasziniert damals?
Also erstmal glaube ich die Epoche, die sahen einfach alle gut aus. Also ich meine jetzt nicht die Menschen, sondern die hatten tolle Uniformen. Also alles, was davor war, was danach kam, fand ich, hatte nie diese Schönheit in Stil und Uniform. Und das ist auch interessant, weil auch musikalisch natürlich die Epoche des 19. Jahrhunderts auch eine ist, die mich sehr anspricht. Das wusste ich damals noch nicht, das hat sich ja erst ergeben. Was mich an Napoleon damals so fasziniert hat, war, glaube ich, als kleiner Junge diese ganzen Schlachten. Also ich habe dann auch Computerspiele gespielt, Strategiespiele. Das war so mein Ding. Also hatte ich viel Spaß mit meinem Bruder auch zusammen, haben wir da viel gemacht. Wir haben dann Zinnfiguren gesammelt. Die wurden dann, ich glaube, wöchentlich gab es dann immer so neue Zinnfiguren, die dann während dieser Zeit rauskamen. Also man versuchte damals ja auch schon, alles zu vermarkten, was geht. Und das hat mich unglaublich irgendwie getriggert. Was mich jetzt genau an ihm fasziniert hat, das weiß ich nicht. Ich denke einfach, das militärische Genie, aber nicht nur das, er war auch ein sehr guter Staatsmann, hat, wie ich ja damals dann später erst herausfand, auch den Code Civil, also die erste französische Zivilgesetzgebung geschaffen oder einen Auftrag gegeben, den Code Napoleon. Und all das war eigentlich so der Ursprung meiner, nennen wir es mal Leidenschaft, meiner Liebe für Frankreich. Das kam dann später, ab 2004 bin ich ans Gymnasium gegangen, dass ich dann auch die französische Sprache gelernt habe. Und es sind jetzt also 20 Jahre, dass mich diese Sprache fast tagtäglich begleitet.
Das mit der Sprache ist aber später erst
genau,
gekommen.
Genau, 2004, ja.
Das heißt, du hast sie dann im Unterricht gehört und fandest sie schön oder war das von Anfang an für dich auch mit Napoleon verknüpft und dieser Faszination?
Also ich wollte Französisch lernen. Ich erinnere mich, damals hatten wir die Wahl zwischen Französisch und Russisch. Und wir haben damals, also meine Eltern und ich, auf den Antrag draufgeschrieben, Französisch, keinesfalls Russisch. Rückblickend betrachtet wäre es natürlich interessant gewesen, beide Sprachen zu lernen.
Auch fürs Singen, ne?
Auch fürs Singen. Also ich kann Russisch mittlerweile lesen, ich spreche es nicht, aber ich kann es lesen. Aber das hat, Französisch habe ich 2004 angefangen zu lernen, das war eigentlich sofort eine Sympathie. Ich erinnere mich auch noch an die erste Französischstunde. Ich hatte eine sehr, sehr gute Französischlehrerin damals, leider nicht durchgehend. Aber fast durchgehend, Frau Dr. Müller, die also wirklich die Grundlagen gelegt hat und die, glaube ich, in mir einen der wenigen Schüler fand, die eine große Begeisterung für diese Sprache hatten. Ich glaube, wir waren zwei oder drei, die wirklich gerne Französisch gemacht haben. Aber das hat sofort Sympathien in mir hervorgerufen. Ich fand das toll und dann 2005 in der 8. Klasse gab es dann den ersten Schüleraustausch, 10 Tage in der Bretagne. Mhm. Das war so mein erstes Mal auch in Frankreich. Mhm. Ja, das, also wenn man jung ist, ne, und diese Erlebnisse hat oder diese Leidenschaft für etwas entwickelt, dann geht das auch nicht mehr verloren. Ich habe dann noch Abitur in Französisch gemacht und dann ja 2011 angefangen, im deutsch-französischen Studiengang Rechtswissenschaften Jura zu studieren, in deutschem und französischem Recht, und war ja dann auch 2 Jahre in Paris.
Und das wolltest du auch von Anfang an so, dieses Auslandsstudium in Paris?
Das wollte ich von Anfang an. Ich wollte immer nach Paris. Ich hatte ursprünglich überlegt, alles in Frankreich zu machen. Und davon bin ich dann aber irgendwie abgekommen. Ich glaube, mich hatten damals die Fristen irgendwie verwirrt, weil man sich in Frankreich für das Studium schon bewirbt, bevor man das Abiturzeugnis hat. Und das habe ich, glaube ich, nicht verstanden. Und deswegen bin ich dann diesen Weg gegangen. Aber alles gut. Also ich bin ja trotzdem nach Paris und hatte eine tolle Zeit.
Gehen wir kurz zurück zur Sprache. Du sagtest ja vorher, dass sich diese Sprache von Anfang an gepackt hat. Jetzt rückblickend, weißt du, was speziell an der französischen Sprache dir so gefällt? Ist es auch eher das Lesen, das Hören, das Selberreden, der Klang der Sprache?
Also mit Sprache bringt man ja einen Teil von Identität zum Ausdruck. Und bei der französischen Sprache ist das besonders stark. Also wenn man sich fragt, was macht die französische Identität aus, dann ist die Sprache sicherlich an erster Stelle. Das würden die Franzosen, glaube ich, auch so sehen. Und ich konnte mich mit dieser Sprache, mit der Identität der Franzosen immer identifizieren. Ich bin kein Franzose, deswegen kann ich natürlich auch nicht behaupten, eine französische Identität zu haben. Aber ich konnte mich immer identifizieren.
Und von welchen, sagen wir mal, Eigenschaften sprichst du jetzt genau, von den Franzosen, die quasi sich in der Sprache zeigen?
Sicherlich ein gewisser Stolz auf die Sprache. Mhm, Es gibt, glaube ich, wenige Länder auf der Welt, die sich so konsequent gegen Anglizismen wehren wie die französische Sprache. Ich lerne jetzt seit einem Jahr auch etwas aktiver Italienisch, und selbst im Italienischen hat man sehr, sehr viele Anglizismen übernommen. Im Deutschen sowieso, also wir reden ja recht häufig, und wenn wir dann in den Business-Jargon abgleiten, dann ist fast alles auch irgendwie Englisch. Mhm. Aber die Franzosen versuchen ihre Sprache, ich möchte mal den Begriff rein verwenden, sie versuchen die Sprache rein zu halten. Und dadurch kommt natürlich ein gewisser Stolz zum Ausdruck, ein gewisser Nationalstolz, ein gewisser Patriotismus, vor dem man auch gar keine Angst haben muss, finde ich. Aber der kommt definitiv dort zum Ausdruck. Die Geschichte natürlich auch. Ne, denn wenn du eine Sprache entwickelst, sich natürlich weiter. Auch die französische Sprache hat sich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten modernisiert. Aber diese lange Geschichte, die Frankreich sozusagen mitbringt, die drückt sich auch in der Sprache aus, die drückt sich auch aus in den vielen regionalen Sprachen, die es gibt. Also im Bretonischen zum Beispiel oder im L'Occitan. Also es gibt viele Regionalsprachen in Frankreich. Also die Sprache ist wirklich ein Ausdruck von der Kultur der Franzosen, von der Geschichte, von der Identität, von der Nationalität, vom Stolz, den man auch hat, Franzose zu sein. Mhm. Für uns von außen manchmal auch etwas vielleicht zu viel, oder wir belächeln das. Das macht aber, glaube ich, auch den Charme aus, den die Franzosen haben. Wir verzweifeln an ihnen und doch lieben wir sie irgendwie.
Die Sprache hat ja eben durchaus einen Charme, was Genussvolles oder was Genüssliches auch, das, was sich ja auch, also wir reden jetzt natürlich sehr allgemein und ein bisschen in Vorurteilen, aber womit wir ja auch Frankreich oder Leben in Frankreich assoziieren. Auf der anderen Seite kann sie auch was sehr Derbes haben und was auch sehr Entschlossenes. Wie siehst du das?
Ja, wobei ich finde, dass es dann immer noch kultiviert klingt. Also man kann sehr böse sein und doch klingt es irgendwie schön. Also es ist so, als würde dich jemand beleidigen und du hättest aber gleichzeitig das Gefühl, er würde dir komplimentieren. Und das ist, glaube ich, auch diese Widersprüchlichkeit der französischen Sprache und auch der Franzosen, wenn ich das so sagen darf. Es gibt eine Widersprüchlichkeit, die ich so noch nicht bei anderen Nationen gesehen habe, möchte ich aber auch nicht behaupten, die ganze Welt zu kennen, um Gottes Willen, die ich aber auch noch nicht komplett entschlüsseln konnte. Und allein das ist reizvoll, sich weiterhin mit der Sprache, mit den Menschen, mit der Kultur auseinanderzusetzen. Und je älter ich werde, desto mehr stelle ich fest, dass Frankreich, die französische Sprache, der rote Faden ist, der sich durch mein Leben zieht.
Du hast ja schon eben während deines Studiums auch in Paris gelebt. Ich war ja auch mit dir ein paar Mal in Paris und habe wirklich gespürt, wie sehr du diese Stadt liebst. Und ich denke, dir auch vorstellen könntest, zukünftig da zu leben oder zumindest eine Basis da zu haben. Und eben während deines Studiums hast du auch ein Praktikum an der Deutschen Botschaft in Paris gemacht. Und damals, wenn ich mich richtig erinnere, hast du deine Leidenschaft für die Musik wiederentdeckt in einem Konzert und dann beschlossen, Gesang zu studieren. Frankreich spielt auch in deinem juristischen Werdegang eine große Rolle. Eben, du hast ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich Jura studiert und machst nun deine Ausbildung zum Anwalt in Frankreich. Inwiefern hängt deine Liebe für Frankreich mit deinen zwei Leidenschaften, dem Gesang und dem Recht, zusammen?
Also erstmal darf ich dich nochmal korrigieren. Ich habe damals die Leidenschaft nicht wiederentdeckt für die Musik. Die Leidenschaft war immer da. Was ich entdeckt habe, ist, dass ich tatsächlich daraus auch etwas beruflich machen möchte. Und das stimmt, das war in einem Konzert damals. Daniel Barenboim hatte dirigiert, die Berliner Philharmoniker waren das, glaube ich, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, einem Gastkonzert in Paris, in der Salle Pleyel. Und es war ein reines Richard Strauss Programm, also eigentlich ungewöhnlich für mich, dass mich das so mitreißt. Und es wurde gespielt ein Heldenleben. Das ist eine symphonische Dichtung, wenn ich mich recht entsinne, also so Programmmusik, wo man also die Geschichte eines Helden in dem Falle dann...
Hat ja durchaus was Napoleonisches, oder? Also.
Wenn man das sagen möchte.
Ja.
Und ich erinnere mich, aber das ist also natürlich auch immer eine Frage, habe ich mir das eingebildet oder war das tatsächlich so? Aber irgendwas hat in diesem Konzert mich ganz stark bewegt, sodass ich eigentlich weinend aus diesem Konzert rausgegangen bin und in dem Moment entschieden habe, Christoph, du willst Gesang studieren. Und das war 2014. Also ich war zu dem Zeitpunkt ein Jahr in Paris. Ich hatte 3 Jahre Jurastudium hinter mir. Und es war ohnehin geplant, dass ich noch ein weiteres Jahr bleibe. Ich hatte verlängert, ich hätte nicht gemusst, aber ich wollte unbedingt noch ein Jahr verlängern. Ich habe damals in einem sehr guten Chor gesungen, hatte das erste Mal Gesangsunterricht mit einer damals rumänischen Sopranistin, Leontina Vaduva, die in den 90er Jahren auch eine sehr gute Karriere gemacht hat. Und dann war ich in der Botschaft und habe aus der Botschaft heraus meine Eltern angerufen und habe gesagt, hey, ich will Gesang studieren. Und ja, die haben eigentlich gar nicht groß nachgefragt, sondern haben gesagt, okay, gut, ja, wir unterstützen dich. Also ich kann da sehr dankbar sein, dass ich so liebe Eltern habe, die mich wirklich immer unterstützt haben in allem, was ich tue. Habe ich meinen Opa auch angerufen, der war auch nicht sonderlich überrascht, zu meiner Überraschung. Der sagte nur, ich habe mich schon immer gewundert, ob du nicht mal was mit mir sang machen willst. So, und dann dachte ich, okay, gut. Dann habe ich das Jura-Jahr dort noch zu Ende gebracht und gleichzeitig mich vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung und habe dann vorgesungen in Lausanne, in Basel und Amsterdam. Mir wurde auch überall ein Platz angeboten und ich bin dann nach Basel gegangen. Jetzt, um deine Frage zu beantworten, was haben Jura und Musik mit Paris zu tun oder mit Frankreich? Alles. Ohne Frankreich wäre ich sicherlich heute nicht hier. Und wir würden uns wahrscheinlich gar nicht kennen, wir würden uns nicht gegenüber sitzen und wir würden auch nicht diesen schönen Podcast machen. Mhm. Durch meine Zeit in Frankreich, wo ich ja erst hingekommen bin, weil ich Jura studiert habe, in diesem deutsch-französischen Studiengang. Durch meine Zeit in Frankreich hat sich vieles verändert für mich persönlich. Ich habe mich verändert und habe, und das stimmt, zu der Leidenschaft gefunden, die ich jetzt zum Beruf gemacht habe, nämlich zum Singen. Ich habe sozusagen etwas, was eigentlich immer da war, ich habe einen Zugang dazu gefunden. Und das dann sehr konsequent und diszipliniert durchgezogen, um mir diesen Traum, Gesang zu studieren, zu erfüllen.
Du sprachst von Veränderung oder könnte man auch sagen, Frankreich hat geholfen, diesen Wesenszug in dir zu sehen.
Ja, definitiv.
Zu finden.
Und ich meine, es ist ja symptomatisch, dass ich musikalisch, beruflich in Frankreich sehr, sehr viel mehr gemacht habe als in Deutschland. Also ich bin Deutscher und meine Familie lebt dort. Fühle ich mich jetzt besonders deutsch? Weiß ich nicht. Aber es ist so, dass ich mittlerweile seit 11 Jahren nicht mehr in Deutschland lebe und Frankreich tatsächlich immer da war und sich natürlich jetzt auch die Beziehung zu Frankreich wieder intensiviert, eben auch wegen der Anwaltsausbildung. Und auch das ist natürlich in gewisser Weise, also es sagt viel, dass ich mir nicht die Strapazen eines deutschen Staatsexamens auferlegen möchte, sondern mir gesagt habe, okay, ich habe jetzt 8 Jahre kein französisches Recht mehr gemacht, aber ich lerne jetzt für diese Zulassungsprüfung und mache jetzt meine Anwaltsausbildung in Frankreich, obwohl ich nicht französischer Muttersprachler bin. Aber da ist irgendwas, was mich anzieht.
Und das hat nicht, nur zum Verständnis auch für unsere Zuhörenden, nicht per se mit dem französischen Recht zu tun, sondern eher mit Frankreich allgemein.
Ja, definitiv.
Ja.
Definitiv. Denn in verschiedenen Rechtsordnungen sich zurechtzufinden, finde ich, gehört für einen Juristen im 21. Jahrhundert dazu. Bin ich jetzt in allen Rechtsordnungen sattelfest? Überhaupt nicht. Habe ich ein Interesse dafür? Und eine Neugier definitiv. Und insofern sind das Deutsche, das Französische, das Schweizerische, jetzt auch das Liechtensteinische Recht auf meinem Radar. Mhm. Und ich finde, es gehört dazu, wenn man ein gewisses Handwerkszeug, eine gewisse Methodik erlernt hat im Jurastudium und weiß, wo man recherchieren muss, wo man nachschauen muss, dass es dann auch kein Problem ist, sich außerhalb der eigenen Rechtsordnung zurechtzufinden. Also die Leidenschaft ist tatsächlich für Frankreich, für die französische Sprache, für die Menschen und jetzt nicht rein materiell wegen des Rechts.
Ich habe gerade so ein Bild vor Augen, wie du weißt, ich mag ja Symmetrie. Und wir haben jetzt quasi zwei Paare von Ebenen, also Deutsch und Französisch als Sprache, Deutschland und Frankreich als Land. So. Und dann haben wir den Gesang und Jura, das sind eigentlich mehr als zwei Paare. Und wir haben das Tierische, von dem du vorher gesprochen hast, die Leidenschaft und das Intellektuelle.
Yin und Yang.
Yin und Yang. Und ich sah es gerade so vor mir, also wie Frankreich, meinten wir, hat vielleicht eher dieses Gefühl, dass das Tierische und dieser Wille wirklich zu singen nochmal verstärkt und auch dieses zu dir zu finden, dieser Aufenthalt in Paris. vielleicht Deutschland ist auch sprachlich bedingt, ne? Mehr das Intellektuelle, das Denken. Es ist dir aber doch gelungen, bewusst oder unbewusst, auch die anderen Kombinationen miteinander zu verknüpfen. Also Gesangsunterricht hast du ja größtenteils auf Deutsch gehabt. Mhm. In der Technik bist du ja auch sehr, sagen wir mal, intellektuell. Mhm. Also das würde ich eher als Deutsch, als Französisch bezeichnen. Und für das Recht hast du aber auch, glaube ich, wirklich eine Leidenschaft auch. Mhm. Also da sehe ich beides in beidem. Wie siehst du das? Also wie findest du überhaupt diese Verknüpfung, die ich zu machen versuche? Stimmt die für dich?
Ich denke schon. Und es war auch immer beides da. Also ich weiß, meine Mama erzählte mir immer, statt Mittagsschlaf zu halten, hast du im Bett gesessen und gesungen. Mit 3 Jahren wollte ich Opernsänger werden, ohne jemals in einer Oper gewesen zu sein. Mhm. Als ich dann in der Pubertät war, wollte ich Staatsanwalt werden. Also es ist immer irgendwie beides da gewesen. Woher das kommt, ich weiß es nicht. Niemand in meiner Familie ist Berufsmusiker, niemand in meiner Familie ist Jurist. Also ist da eine gewisse intrinsische Motivation in mir herangereift mit der Zeit? Oder ich wurde bei der Geburt einfach verwechselt? Man geht ja immer so durch Phasen, ne? Durch Entwicklungsphasen. Es war für mich außerhalb jeder Vorstellung, außerhalb jeder Vorstellungskraft, nach dem Abitur Gesang zu studieren. Das war überhaupt nicht auf meinem Radar. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wie und wo und was. Und für mich war klar, ich möchte Jura studieren. Und als ich dann Jura studierte, bin ich immer mehr in Berührung gekommen mit professionellen Sängerinnen und Sängern, auch durch diesen besagten Chor. Hm. Und dann ist dieser Wunsch, diese Leidenschaft wieder mehr zum Ausdruck gekommen, obwohl sie immer da war. Und dann musste es der Gesang sein für eine Zeit und nur der Gesang, exklusiv, 5 Jahre lang, bis ich dann wieder festgestellt habe, naja, so ein bisschen Jurist bist du doch. Mhm. Und da fehlt irgendwas. Und jetzt ist es eben beides. Und jetzt versuche ich beides. Wie gesagt, es ist kein 50-50. Es kommt immer darauf an. Ist auch eine sehr schöne juristische Formulierung. Es kommt darauf an. Aber ich versuche, dass beides Teil meiner Identität ist und bleibt. Und auch beides eine gewisse Priorität bekommt. Und wenn man dann sich sozusagen wieder Frankreich zuwendet, dann sieht man, okay, das ist sozusagen das, was unter allem irgendwie oder über allem schwebt, dass ich eben 2018 und 2019 in Lyon war im Opernstudio, dass ich jetzt die Anwaltsausbildung in Frankreich mache. Also dieser Bezug ist einfach da. Und es ist natürlich auch recht naheliegend. Wir sind ja hier in Basel. Die französische Grenze ist 100 Meter von mir entfernt. Ja, also das ist alles ganz nah. Wäre ich jetzt in Berlin, dann wäre die polnische Grenze näher als die französische. Da könnte ich, glaube ich, mit meinen Französischkenntnissen nicht so gut dienen.
Fühlst du dich anders, wenn du in Frankreich oder sagen wir jetzt Paris bist?
Ja.
Beziehungsweise auch, wenn du dann Französisch sprichst und von französischen Menschen umgeben bist?
Also wenn ich in Frankreich bin, fühle ich mich seltsamerweise, als würde ich nach Hause kommen. Mhm. Mhm. Und wenn ich Französisch spreche, ist das für mich eigentlich ganz natürlich. Das heißt nicht, dass ich nicht auch irgendwie einen kleinen germanischen Akzent hätte. Manchmal fragen mich die Leute, ob ich aus der Westschweiz komme. Aber Französisch zu sprechen, ist für mich einfach eine zweite Sprache geworden. Und ich kann mich, wie gesagt, sehr, sehr stark damit identifizieren. Ich gucke französische Nachrichten, zum Teil häufiger, als ich deutsche Nachrichten gucke. Ich habe juristisch natürlich jetzt viel auch mit Frankreich zu tun, muss dann Schriftsätze auf Französisch verfassen und so weiter. Das ist irgendwie alles ganz natürlich. Und wenn ich dann aber in Frankreich bin und insbesondere in Paris, eben weil ich viele Erinnerungen habe an diese Stadt und weil ich dieser Stadt oder der Zeit dort auch sehr, sehr viel zu verdanken habe, ist eine Verbindung da, die ja, sich anfühlt wie Heimat. Und du hast das ja angesprochen, du hast mich letztes Jahr begleitet, als ich die Zulassungsprüfung gemacht habe. Und es war auch so ein bisschen ein Streifzug durch die Vergangenheit, weil es das erste Mal, ich glaube, seit 6 Jahren war, dass ich in Paris war. Mhm. In Frankreich schon, aber nicht in Paris. Und das erfüllt mich auch mit gewissem Stolz, dich dann durch diese Stadt zu führen und zu zeigen, wo ich früher gewohnt habe und das und jenes und dir ein bisschen zu erzählen, weil das meine Art ist, Erinnerungen, Erfahrungen zu teilen. Mhm. Warum soll ich die exklusiv für mich behalten? Das sind ja alles Erfahrungen, die mich zu der Person gemacht haben, die ich heute bin. Mhm. Und in 10 Jahren wäre ich wieder jemand anders sein und in 20 und 30 Jahren. Aber ich denke, dass nie der Moment kommen wird, wo Frankreich oder die französische Sprache mich loslassen werden. Mhm. Ich denke, das ist einfach sehr, sehr tief in mir drin.
Ja, wer weiß, wo dich deine anwaltliche und gesangliche Karriere noch hinführen wird. Aber ich wünsche dir, dass Paris weiterhin dabei sein wird. Christoph, in manchen Fernsehserien und Kinofilmen, die du, denke ich, auch gesehen hast, wird der Anwaltsberuf als sehr spannend und teilweise emotionsgeladen dargestellt. Man sieht zum Beispiel Verhandlungen mit den Anwälten der gegnerischen Seite oder Vernehmungen vor Gericht, wo sich dann dramatische Twists enthüllen. Ich als kompletter Juralaie habe jedoch den Eindruck, dass der Anwaltsberuf in der Realität größtenteils aus eigener Recherche und Vorbereitungsarbeit besteht und dass viele Interaktionen mit Mandanten oder anderen Anwälten erstmal schriftlich erfolgen. Fasziniert dich die Idee, vor Gericht zu stehen und jetzt, sagen wir mal, ähnlich wie die Anwälte in den Filmen, in einem hochspannenden Prozess an vorderster Front involviert zu sein? Oder findest du deine Erfüllung eher in der intellektuellen Beschäftigung mit dem juristischen Problem, also mit der Materie und in der stundenlangen Arbeit alleine im stillen Kämmerlein?
Also zunächst einmal, ich bin ja noch kein Anwalt. Ich bin jetzt dabei, einer zu werden. Insofern ist die Antwort, die ich jetzt gebe, nur eine Momentaufnahme meiner sehr beschränkten Erfahrung. Beides ist natürlich spannend. Sowohl die rechtsberatende Tätigkeit als auch die forensische Tätigkeit. Also forensische Tätigkeit meint prozessierend. Das kommt aus dem lateinischen Forensis, zum Forum gehörig. Und das Forum, Forum Romanum, war damals der Marktplatz. Und auf dem Marktplatz fanden damals auch Gerichtsverhandlungen statt. Und dann natürlich auch die Vollziehung des Urteils. Hinrichtungen, ne? Das kennen wir auch noch bis hin in die Französische Revolution, wo dann auf den Marktplätzen die Menschen guillotiniert wurden. In einigen Diktaturen werden heutzutage natürlich die Menschen immer noch auf öffentlichen Plätzen hingerichtet. Das ist in westlichen Demokratien zum Glück ja nicht der Fall. Also die forensische Tätigkeit besteht heutzutage darin, dass man in ein Gerichtsgebäude hineingeht und dann dort Verfahren hat. Die sind meistens nicht so spannend, wie man sich das in Fernsehserien wie Suits oder Lincoln Lawyer dann vorstellt, die interessanterweise immer in den USA spielen. Also ich glaube, in den USA hat diese prozessierende Tätigkeit auch immer noch ein bisschen eine andere Dimension. Das liegt bestimmt auch am Rechtssystem selbst. Hier in Europa finden viele Verfahren mittlerweile auch schriftlich einfach statt. Also da trifft man sich gar nicht mehr im Gericht. Man reicht seine Schriftsätze bei Gericht ein und wird dir der Beschluss zugestellt. Ja. In Strafverfahren ist das nicht so. Da musst du noch vor Gericht, da wird dann plädiert. Und das ist alles unglaublich spannend. Was die Prozesstätigkeit allerdings sehr komplex und kompliziert macht, ist das Prozessrecht an sich. Also man muss wirklich ein sehr, sehr guter Prozessanwalt sein, damit man die Verantwortung, die man dem Mandanten gegenüber trägt und insbesondere in Strafverfahren, auch gerecht wird. Also da muss man wirklich, wirklich Spezialist sein. Die rechtsberatende Tätigkeit ist in dem Sinne ja auch interessant, weil du in sehr engem Kontakt auch mit dem Mandanten stehst, also wenn du zum Beispiel ein Unternehmen berätst, das seine Statuten anpassen möchte oder das allgemeine Geschäftsbedingungen ausarbeitet, also bist sehr, sehr nah dran am Geschäftsmodell selbst. Also du musst ein gewisses Verständnis auch haben für ein Unternehmen, wie Unternehmen funktionieren und was die Bedürfnisse der Mandanten sind. Insofern ist beides sehr faszinierend. Ich bin auch durchaus offen dafür, beides zu machen. Viele Anwälte werden mir sicherlich widersprechen, aber ich glaube, dass die Tätigkeit eines Prozessanwaltes der Oper gar nicht so weit oder gar nicht so weit weg von der Oper ist. Natürlich ist es nicht so inszeniert, das nicht. Aber ich bin in dem Moment, wo ich für jemanden plädiere, ich bin nicht Christoph Engel, sondern ich bin Anwalt und ich trage ein Kostüm, trage eine Robe. Mittlerweile nicht mehr in allen Verfahren, aber nehmen wir das jetzt mal an als Grundfall. Das heißt, ich schlüpfe in eine gewisse Rolle. Ich muss schon authentisch sein und ich muss die Interessen meines Mandanten vertreten, aber ich bin in dem Moment, löse ich mich ein bisschen von Christoph, der Privatperson, und ich bin Rechtsanwalt für Mandant XY. Und das ist gar nicht so weit weg von der Oper, denn auch dort, wenn du auf der Bühne stehst, bist du nicht mehr Alessandro oder du bist nicht mehr Christoph, sondern du bist die Rolle, die du spielst. Und das musst du überzeugend machen. Und insofern sehe ich da gar nicht so viele Unterschiede zwischen diesen beiden Tätigkeiten. Und das ist natürlich auch das, was dann reizvoll ist.
Ist das etwas, was dich auch schon damals fasziniert hat, als du beschlossen hast, Jura zu studieren? Also diese Idee, wirklich vor Gericht zu stehen und quasi in diesem System, das ist ja wirklich ein Konstrukt, ne, das Recht. Und jeder hat Recht auf eine Verteidigung, im besten Fall eben durch einen Experten und nicht durch sich selber, da drin zu sein? Oder war es schon diese andere Seite von der Auseinandersetzung mit der Materie per se, die man dann, wenn du eben, wie du gesagt hast, zum Beispiel in Unternehmensberatung oder so, wenn man rechtsberatend tätig ist?
Also das war mir damals noch nicht so bewusst, als ich angefangen habe, Jura zu studieren. Ich bin ja immer noch mit dem Gedanken losgelaufen, dass ich Staatsanwalt werden möchte. Den Gedanken habe ich dann nach der ersten Strafrechtsvorlesung verworfen, weil ich Strafrecht doof fand. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr so, aber damals, das war mir einfach. Wie soll ich das jemandem erklären, der kein Jura studiert hat? Man muss sich das so vorstellen, Juristen suchen immer nach dem Problem. Und die Strafrechtler besonders. Und wenn man dann an der Uni ist und zum Erlaubnistatbestandsirrtum 7 verschiedene Meinungen auswendig lernen muss, und jeder sieht es irgendwie anders, in der Praxis wird es dann aber doch so gemacht, wie das der Bundesgerichtshof löst, dann frage ich mich schon, was ist jetzt eigentlich Sinn und Zweck des Strafrechts an der Universität? Mal abgesehen davon, dass man sich natürlich wissenschaftlich auch damit auseinandersetzen soll, das ist mir alles klar. Aber das hatte für mich wenig Praxisbezug, obwohl es natürlich eine Materie ist, die in der Praxis dann eine ganz große Bedeutung hat für das Schicksal der Person, die betroffen ist. Sowohl für die Opfer als auch für die Täter. Und das Strafrecht ist ja auch ein bisschen die Keimzelle des Rechts. Ich plädiere ja nicht unbedingt dafür, dass jemand jetzt einen Anspruch aus einem Vertrag geltend macht. Natürlich, ne, das wird auch gemacht, aber die Rolle des Verteidigers ist die, dass er eine Person, die angeklagt wird, verteidigt, damit sie zu ihrem Recht kommt. Und am Ende steht ein Schuldspruch oder steht ein Freispruch. Und das wird im Studium so nicht vermittelt. Und deswegen hat mich das etwas frustriert und dann bin ich davon abgekommen. Dann wollte ich Diplomat werden. Das habe ich dann verworfen, als ich in der Deutschen Botschaft ein Praktikum gemacht habe. Und Rechtsanwalt, das ist eigentlich erst auf meinen Weg gekommen, jetzt vor 2 Jahren, dass ich mir das erste Mal wirklich bewusst gemacht habe. Rechtsanwalt ist eigentlich der Beruf, wo du die größtmögliche Freiheit hast im Vergleich zum Staatsanwalt, im Vergleich zum Richter, im Vergleich zum Diplomaten, die ja alle Staatsbedienstete sind. Und der Rechtsanwalt nicht. Der Rechtsanwalt ist Interessenvertreter, aber er untersteht keiner höheren Instanz. Und das ist etwas, womit ich mich identifizieren kann.
Also hängt es dann auch für dich mit diesem Unternehmer sein wollen, hatten wir auch in der Schnellfragerunde zusammen. Also siehst du dich eher als jemand, der abgesehen vom Gesang wirklich als Rechtsanwalt für andere immer verteidigend da ist? Oder ist quasi Anwalt eine wichtige Visitenkarte in deinem Unternehmersein? Jemand, der etwas quasi auch selber auf die Beine stellt und erschafft?
Also das mit der Visitenkarte interessiert mich jetzt so nicht. Mir geht es eigentlich um Freiheit in dem, was ich tue. Und das kann ich als innerhalb der juristischen Berufe als Rechtsanwalt sicherlich am ehesten verwirklichen. Mhm. Als Rechtsanwalt ist man bis zu einem gewissen Grad, das kommt natürlich auf die Kanzlei an, wenn ich Einzelanwalt bin, dann bin ich auch Unternehmer. Mhm. Denn ich muss mich um die Akquise genauso kümmern wie um die Bearbeitung der Fälle. Wenn ich in einer Großkanzlei tätig bin, dann gibt es in der Regel den Partner-Track. Fängst also als Associate an und wirst dann, wenn du Glück hast, irgendwann Partner nach 5, 6, 7, 8 Jahren. Und wenn du dann Partner bist und dann vielleicht auch, also nicht nur Salary-Partner bist, sondern auch Equity-Partner, das heißt, dass dir ein Teil der Kanzlei gehört, dann bist du auch Unternehmer. Aber das dauert ja sehr, sehr lang. Und dann bist du in einer Maschinerie drin, wo sich immer die Frage stellt, wie groß ist jetzt dein persönlicher Einfluss, den du nehmen kannst. Aber ja, das finde ich durchaus reizvoll, dass ich mit der Tätigkeit des Rechtsanwalts auch eine unternehmerische verknüpfen kann. Mhm. Definitiv.
Das war Let's Talk Why, der Podcast von und mit Christoph Engel und Alessandro Limentani. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.